Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, der 23. Oktober, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir stellen Sie gleich wieder unsere 5 Fragen an den Bundesligaspieltag.
Das erwartet uns bei der Rückkehr der Formel 1 nach Portugal.
Außerdem feiern wir mit dem vielleicht größten und besten Kicker aller Zeiten den 80. Geburtstag und wir erinnern an das Monday Night Miracle.
5 Fragen an den Spieltag.
Derbyzeit am 5. Spieltag. Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 mit all seinen Nebengeräuschen steht natürlich im Fokus des Wochenendes und spielt auch eine Rolle bei unseren 5 Fragen.
Ja, und nein, auch wenn viele vielleicht jetzt das erwarten würden und einige auch fordern würden, die Frage, wer infiziert sich als Nächster mit Corona, die stellen wir natürlich nicht. Es wäre erstens zynisch, zweitens menschenverachtend, das machen wir so also erstmal nicht. Die Frage ist ohnehin immer die gleiche. Wer spielt eigentlich gegen wen?
Genau, unsere Einstiegsfrage. Los geht's heute Abend mit Stuttgart gegen Köln. Stuttgart ist mit 7 Punkten aus 4 Spielen exakt so gestartet wie in der letzten Meistersaison. Dann geht's weiter mit Bayern gegen Frankfurt, Leipzig gegen Nagelsmanns Lieblingsgegner Hertha. Gegen die hat er noch nie verloren. Union spielt gegen Freiburg. Tabellarisch stand jetzt ein Spiel auf Augenhöhe und das punktlose Mainz trifft auf Gladbach.
Samstag 18:30 steht dann noch das Topspiel an. Dortmund empfängt Schalke zum Derby. Die beste Heimdefensive des Jahres trifft auf die schwächste Auswärtsoffensive und am Sonntag versucht das Bielefeld dann in Wolfsburg, ja, der VfL als erste Mannschaft aus dem Spiel heraus vielleicht mal überwinden? Man weiß es nicht. Und dann hofft Bremen gegen Hoffenheim noch auf Füllkrug. Abgeschlossen wird der 5. Spieltag mit Leverkusen gegen Augsburg, gegen die Bayer in 18 Duellen noch nie verloren hat.
Bringt uns zur Frage 2. Was erlaube Ultras? Die haben nämlich vor dem Derby die Schalke-Spieler massiv unter Druck gesetzt, der Mannschaft nach dem Spiel gegen Union, ja, letztlich sogar Gewalt angedroht.
Ja, und sie haben Folgendes gesagt: Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird's aber nicht so friedlich. Ist es angekommen? Das klingt nach Gewaltdrohung. Muss sowas sein?
Ich finde, nein, auch wenn natürlich nicht jeder Ultra die rhetorisch ganz feine Klinge führt bzw. auch führen kann, so sollte er doch zumindest in der Lage sein, sich an zivilisierte Umgangsformen zu halten. Er kann ja gerne pfeifen, meckern, meinetwegen auch mal pöbeln, das sind ja Emotionen, die zum Fußball wohl irgendwie dazugehören, aber Gewalt anzudrohen, das geht aus meiner Sicht nun mal überhaupt nicht, das geht viel zu weit, kann ja auch kontraproduktiv sein, denn der ein oder andere, gerade vielleicht junge Spieler, der bekommt in der ohnehin schon angespannten Situation durch solche Drohungen einfach noch mehr Druck, könnte sich vielleicht dann eingeschüchtert fühlen, hat Angst, Fehler zu machen und man kennt das ja, macht gerade dadurch auf dem Feld erst recht welche. Ich finde, das geht überhaupt nicht.
Ja, ich bin bei dir. Ich finde, das geht auch überhaupt nicht, aber lassen wir das mal von Sport1-Chefredakteur Bit Kotschalk nochmal erklären. Der sieht das Ganze etwas entspannter und hat im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de auch begründet, weshalb er das entspannter sieht, in etwas mehr als 40 Sekunden.
Ich habe das gar nicht als Drohung empfunden, ja. So ein Stadion, wenn man dorthin geht als Ultra-Fan, nutzt man diese Bühne natürlich auch, um mal eine Botschaft loszuwerden. Diese Bühne gibt es momentan nicht. Also hat man sich vor dem Stadion versammelt und die Führung des FC Schalke hat die Spieler gebeten, doch bitte dahin zu gehen, das Gespräch zu suchen. Mein Reporter Patrick Berger ist dabei gewesen. Der hat mir ausdrücklich gesagt, es ist alles im Rahmen geblieben. Es ist alles ordentlich abgelaufen. Es war ein gutes Gespräch. Und wenn dann in dieser Situation der ein oder andere Satz verrutscht, und wir reden dann wirklich von Halbsätzen, die da verrutscht sind, ja, sollte man jetzt auch nicht die Goldwaage auspacken und es dann auf die auf die Goldwaage legen, dieses Teilchen des Satzes.
Dann legen wir lieber auf die Goldwaage, was Kevin Trapp dem Kicker im Vorfeld des Spiels gegen Bayern verraten hat, nämlich 6 Gründe, die aus seiner Sicht für eine Überraschung der Eintracht gegen Bayern sprechen könnten.
Und das bringt uns zur Frage Nummer 3. Wie stichhaltig sind Trapps Begründungen?
Ja, kurz vorausgeschickt, die 6 Gründe für eine Überraschung aus Trapps Sicht sind Frankfurts Saisonstart, Bayerns Anfälligkeit, die Duelle der Vorsaison, die Frische, Trapps eigene Form und der Frankfurter Sturm.
Würdest du auch Chancen für eine Überraschung der Eintracht sehen?
Also alles zusammengenommen, nee, Saisonstart, naja, Remis gegen Bielefeld und Köln ist jetzt auch nicht gerade eine Mega-Visitenkarte. Bayerns Anfälligkeit, defensiv und Eintracht Sturm würde ich mal als einen Punkt zusammenfassen, sind für mich nicht 2 Gründe, das gehört argumentativ zusammen. Bei beiden verstehe ich Trapps Punkt, bin mir aber ziemlich sicher, dass die Bayern defensiv deutlich besser stehen werden als gegen Hoffenheim oder Hertha. Zudem ist die Angriffspower der Bayern derzeit so überragend, hat man gegen Atletico gesehen, wenn sie mal ins Rollen kommen, dass selbst 1-2 kassierte Tore am Ende einem Sieg nicht im Weg stehen. Genauso wenig wie Trapps ohne Zweifel wirklich gute Form. Und die Frische, ja gut, das könnte ein Punkt sein, der für Frankfurt spricht. Allerdings haben die Bayern den Mittwoch-Samstag-Rhythmus irgendwo ja im Blut und sie haben auch den Kader, um sowas aufzufangen. Und die Ergebnisse der Vorsaison, naja, das 1-5 von vor einem Jahr, das wird Bayern Warnung genug sein, das Spiel auf jeden Fall hochkonzentriert anzugehen. Also ich sehe da unterm Strich kein großes Überraschungspotenzial jetzt auf das Spiel bezogen. Und du?
Naja, also bei Spielen Bayern gegen Frankfurt sehe ich immer Überraschungspotenzial, wobei das, selbst wenn die Frankfurter gewinnen würden, ja dann auch gar nicht mehr überraschend wäre bei dem, wenn man mal so in die Geschichte guckt. Frankfurt ist nicht gerade der Lieblingsgegner der Bayern, obwohl die Bilanz klar für die Bayern spricht. 33 Mal gewann Frankfurt, Bayern siegte 64 Mal und gegen die Bayern ist jedes Team natürlich gallig, die Frankfurter ganz besonders, wenn sie ihre Fans im Stadion haben. Jetzt spielen sie vor Geisterkulisse in München. Also ich glaube, die momentane Situation spielt den Frankfurtern dann nicht in die Karten und ich glaube, die Bayern lassen sich im Moment auch nicht von Eintracht nervös machen. Aber kommen wir mal zu den Trappschen Thesen. Frankfurt Saisonstart, du hast es gesagt. Naja, na und? Also so wahnsinnig viel besser als die Bayern sind sie nicht. Gerade mal ein Pünktchen, muss man sagen. Und die Bayern haben
ein Punkt schlechter, ein Punkt schlechter.
Ja, und die Bayern haben die wesentlich höhere Belastung. Die letzten Monate sprechen da klar für die Bayern in der Konstanz ihrer Leistungen. Bayerns Anfälligkeit, naja gut, das waren sie durchaus, aber die Bayern sind unwahrscheinlich schnell lernfähig. Und wenn ich mir jetzt die Gala-Vorstellung gegen Atletico da angucke, da bin ich nicht so nervös, dass das für Frankfurt groß ausschlaggebend sein könnte, dass die Bayern hinten vielleicht doch ein bisschen anfälliger waren in den von dir schon genannten Spielen. Duelle der Vorsaison, auch da würde ich das Spiel, diese 1-5 Niederlage in Frankfurt, die dann auch zur Entlassung von Niko Kovac führte, nicht sonderlich hoch aufhängen. Ich glaube, da spielten viele Dinge eine Rolle und nicht nur die sportliche Komponente auf dem Platz. Die Frische fehlt den Bayern, das ist richtig, aber du hast es gesagt, ich glaube, die Bayern haben den Kader, das Ganze aufzufangen. Trapps eigene Form ist super, Neuers Form ist aber mindestens genauso gut, wenn nicht besser. Ja, und wenn die Eintracht mit ihrem guten Sturm, das wieder seine nächste These, ankommt, gibt's da hinten immer noch den Mann mit den Krakenhänden, der da eigentlich alles rausfischt. Und der Bayern-Sturm ist, und da haben wir jetzt natürlich auch mit dem Nachlegen in der Bayern-Offensive ja auch nochmal eine Dynamik dazu bekommen. Ich finde, das ist so ein Säbelrasseln von Kevin Trapp. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Kann er ja jetzt mal machen, große Töne spucken, aber ich hoffe, er kriegt keine Rückenschmerzen, wenn er hinten reingreifen muss und die Bälle hinten rausholt. Diese 6 Gründe teile ich nicht.
Dann fragen wir uns doch nochmal, wo schalten wir lieber ab? Das machen wir ja auch jede Woche. Ich fange mal an. Bei mir ist es in dieser Woche Wolfsburg gegen Bielefeld. Graue Maus gegen Aufsteiger. Da kann ich mich wirklich nur ganz, ganz schwer motivieren, Sonntagnachmittag den Fernseher für anzuschalten. 12. gegen 13. 2 bisher nicht gerade torgefährliche Teams und eine bisher sehr kompakte Wolfsburger Abwehr. Das sind jetzt nicht unbedingt Attribute, die im Hause Asmus gegen Paw Patrol eine Chance haben. Also von daher wird das wohl nichts. Und bei dir?
Hast du gerade Wolfsburg gegen Bielefeld gesagt? Warte, ich schlafe weiter. Okay. Du hast völlig recht. Das ist auch mein, also unter diesen Spielen, die diesmal eigentlich doch schon ganz interessant daherkommen, das ein oder andere, ist Wolfsburg-Bielefeld einfach das, wo ich sage, ja, Schön. Ach, mal was. Und dann schalte ich ganz kurz meinen Newsticker an und sehe, dass in China wieder mal ein Sackreis umgefallen ist.
Das mit dem Newsticker kannst du dir sparen, wenn du dir gleich meinen Tipp anhörst. Aber wir tippen okay, einfach super. Mal die Spiele gespannt. Und stellen unsere fünfte Frage. Wie geht's aus? Stuttgart gegen Köln. Ich sag 2-1.
Ja, bin ich bei dir. Stuttgart im Moment, also das, wir haben diese Woche auch schon drüber gesprochen. Am Montag haben wir die Stuttgarter sehr gelobt und ich finde völlig zu Recht ein 2-1. Ich leg mal, damit ich was anderes sag, noch ein drittes Tor drauf für Stuttgart, 3-1.
Bayern gegen Frankfurt, 3-0.
Ja, 3-1, ja.
Leipzig gegen Hertha, 2-0.
4-0.
Union Freiburg, 1-1.
Das geht höher aus, glaube ich. Ich glaube unentschieden, da bin ich bei dir, aber ich glaube, es wird ein 2-2.
Mainz gegen Gladbach, da gewinnt Gladbach 2-1. Diesmal haben sie mehr Glück als unter der Woche in der Champions League bei Inter.
Ja, ich sag 3-1 gewinnt Gladbach.
Dortmund gegen Schalke, das Derby, 2-0.
Das kriegt Dortmund gut hin, 3-0.
Wolfsburg gegen Bielefeld, ich habe es eben gesagt, brauchst den Newsticker nicht anmachen, geht 0-0 aus.
Was hast du gerade Wolfsburg-Bielefeld gesagt?
Ja, das erinnert mich an den Otto-Film mit Harald.
Ja, das ist also, oh je. Ja, 0-0, unentschieden. Ich sage jetzt mal 1-1, einfach damit wir ein bisschen konträr sind. Zumindest immer
gegen. Werder gegen Hoffenheim, 1-1.
1-3.
Und Leverkusen gegen Augsburg, ein Montagsspiel, das Leverkusen mit 2-1 gewinnt.
3-1.
Und mehr Infos zur Bundesliga kriegt ihr natürlich im Bulli-Special hier auf meinsportpodcast.de mit Julius Eid und seinen Experten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was man will,
dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand-Jetzt-Dreierkette.
Top und Flop.
Unser Top des Tages ist Skispringer Markus Eisenbichler. Der ist nämlich gestern in Oberstdorf erstmals deutscher Meister geworden auf der Matte und das auch noch souverän. Die Form stimmt bei Eisenbichler. Jetzt muss er eigentlich nur noch bis zum Saisonstart in 4 Wochen im polnischen Wisla konservieren. Das wäre jetzt mal super. Dann wird auch wieder auf Schnee gesprungen. Endlich wieder. Allerdings wird es wahrscheinlich eher der Kunstschnee sein.
Das Thema Gewichtheben hatten wir ja in dieser Rubrik schon einige Male, aber das auch völlig zu Recht. Und erneut hat die WADA ein schlimmes Bild über die Zustände in dieser Sportart gezeichnet. Mit neuen Untersuchungsmethoden habe sie nämlich in 3-jährigen Ermittlungen Beweise für Manipulation von Dopingproben gefunden und zudem strukturelle Probleme des Gewichthebens aufgedeckt. Diese Enthüllungen sind ein weiterer Schlag für die Sportart, deren Platz bei den Olympischen Spielen 2024 vom IOC ja schon in Frage gestellt worden war.
Geburtstagskind des Tages.
Heute wird er vielleicht bekannteste, größte, beste, populärste Fußballer aller Zeiten, 80 Jahre alt. Wir gratulieren Edson Arantes do Nascimento, den alle sicher besser kennen als Pelé.
Ja, schon zu seiner aktiven Zeit war er eine lebende Legende. Er war ein Mythos auf 2 Beinen und ein dribbelndes Denkmal. Brasiliens Regierung erklärte ihn zum Nationalheiligtum. Da war er gerade mal 20 Jahre alt. Der Name Pelé ist das Synonym für Fußballkunst. Auch heute noch, lange nach der aktiven Karriere.
Überall, wo er hinkommt, wird ihm eine Aufmerksamkeit zuteil, wie sie sonst vielleicht nur Staatspräsidenten oder Rockstars bekommen. Man liebt ihn für seine Fußballkunst, für seine über 1000 Tore. In Brasilien verehrt man ihn aber noch aus einem anderen Grund.
Er hat es geschafft, sich aus ganz armen Verhältnissen ganz nach oben zu spielen. Vor allem für die farbige Bevölkerung Brasiliens ist er damit ein Vorbild zur personifizierten Möglichkeit des sozialen Aufstiegs geworden. Das ist ein wesentlicher Punkt da in Brasilien.
Du hast ihn auch mal kennenlernen dürfen, ne?
Allerdings, ja. Und ich bin sehr stolz und ich bin sehr froh. Und ein Relikt von damals ist jetzt hier gerade auf meinem kleinen Regal nebenan, nämlich ein unterschriebener Schuh von Pelé. Also ein Schuh mit seiner Unterschrift. Ich habe ihn kennenlernen dürfen 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, damals in Deutschland. Da habe ich fürs ZDF gearbeitet in der ZDF-Arena am Potsdamer Platz. Und Pelé war dort mehrfach als Gast, man muss sagen, eingekauft worden. Das hat er sich natürlich auch alles bezahlen lassen, was ja auch völlig legitim ist. Also aber Pelé war eben dort und ich habe mit ihm die Bühne geteilt. Ich habe ihn anmoderiert, er kam dann raus und vorher habe ich ihn Backstage hinter der Bühne getroffen und habe mir eben dann den Schuh unterschreiben lassen, auch noch einen Ball, den ich dann einem guten Freund geschenkt habe. Und dieser Mann, der hat einfach eine Aura, aber er hat keine abschreckende Aura, sondern er hat etwas ganz, ganz Warmes. Wenn ich das kurz vergleichen kann, zum Beispiel mit Boris Becker. Boris Becker, wenn der irgendwo reinkommt in der Tenniswelt, auch da wird's plötzlich hell, weil er ja so ein heller Typ ist. Jetzt will ich nicht sagen, bei Pelé wär's dunkel, das natürlich absolut nicht, aber bei Becker ist es so, das hat auch was Kühles, das hat was Unnahbares. Bei Pelé ist es genau anders. Der kommt rein, man sieht ihn und es wird einem warm ums Herz. Vielleicht verbindet man einfach so viele schöne Dinge mit ihm. Vielleicht hat man einfach vor seiner sportlichen Leistung auch so einen Respekt. Der hat auch ein lustiges Gesicht irgendwie. Und das ist so ein Typ zum Knuddeln bei all dem, was er trotzdem geleistet hat sozusagen. Und ich war sehr, sehr froh. Ein sehr freundlicher Mann, ein sehr zugänglicher Mann. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der für P-E-L-E für vier Buchstaben bei einer Signatur so lange gebraucht hat, wie es bei Pelé der Fall ist. Er unterschreibt nicht, er malt seine Unterschrift. Also so kam es mir jedenfalls vor. Er schreibt sehr, sehr langsam und akkurat, obwohl es ja wirklich ein kurzer Schriftzug ist. Aber der Mann hat mich nachhaltig beeindruckt und es war wahrscheinlich das größte Treffen eines Sportmanns in meiner bisherigen Sportjournalistengeschichte.
In den letzten Jahren hatte Pelé dann aber leider immer mit gesundheitlichen Problemen sehr viel zu kämpfen, ist mittlerweile auch auf eine Gehhilfe angewiesen und er beschäftigt sich auch mit dem Tod. In einer Videobotschaft erklärte er jetzt anlässlich des 80. Geburtstags: Ich hoffe, dass, wenn ich sterbe, Gott mich auf die gleiche Weise willkommen heißt, wie ich überall in der Welt wegen unseres geliebten Fußballs willkommen geheißen wurde.
Ja, was glaubst du? Da oben stehen schon 10 Mann und warten nur, bis er hochkommt und dass sie da oben endlich einen ordentlichen Kick machen können. Also da mache ich mir keine Gedanken. Der liebe Gott und sein Team da oben, die All-Stars, die Heavens All-Stars warten, aber es hat noch ein bisschen Zeit, wie ich finde. Soweit ist es noch nicht. Er wird heute 80 Jahre und jetzt wird ordentlich gefeiert. Happy Birthday, Pelé!
Heute in der Sportgeschichte.
Auf den Tag genau vor 20 Jahren ereignete sich eines der vielleicht größten Comebacks in der Sportgeschichte, also zumindest in der NFL-Geschichte, Monday Night Miracle im Jahr 2000.
Die New York Jets hatten die Miami Dolphins zu Gast. Es ging um die Tabellenführung der AFC East. Beide Teams waren mit der gleichen Punktzahl in das Duell gegangen, aber nach der zu erwartenden Augenhöhe sah es zunächst erstmal nicht aus.
Nee, ganz im Gegenteil, sondern eher nach einer ziemlich einseitigen Sache, denn nach drei Vierteln, da hatte Miami mit 30-7 schon nahezu uneinholbar in Führung gelegen und der Kommentator hatte damals das Spiel auch schon aufgegeben.
Ja, es gibt noch ein Viertel, aber das Spiel ist vorbei. Tja, aber genau das, was dann passiert ist, ist genau das, was ein Sportjournalist eigentlich auch niemals so sagen sollte. Das Ding ist durch. Wir hatten hier auch schon mal drüber gesprochen, das habe ich auch schon mal gemacht. Und zwar vor einem ausverkauften Berliner Olympiastadion. Aber genau das Gegenteil passierte in diesem Spiel.
Ja, die Jets, die legten nämlich eine formidable Aufholjagd auf den Rasen. Sie machten 23 Punkte in Folge und glichen zum 30-30 aus. Miami schaffte es dann doch noch einmal in Führung zu gehen, dank Jay Fiedlers Touchdown-Pass auf Leslie Shepard.
Aber dann Dennis Miller und Kicker John Hall, die treten das Spiel endgültig zum 40-37 Sieg der New York Jets. Und einer hatte es vorhergesagt. in der Halbzeit.
Arnie Schwarzenegger, gell? Apfelstrudel ja. Von der Mama.
Der Terminator himself, der hatte gesagt, I think as usual, the Jets are going to come from behind, you will see. Ja, they'll be back.
Ja, und so war's dann auch.
Stand jetzt aktuell.
Die Formel 1 kehrt an diesem Wochenende nach 24 Jahren nach Portugal zurück. 1996 hieß der letzte Sieger dort Jacques Villeneuve, damals aber noch auf einer ganz anderen Rennstrecke. Das erklärt uns Kevin Scheuren, der Moderator vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Lange, lange Zeit ist es her, dass man in Portugal gefahren ist. Damals war es ja noch in Estoril. Heute ist es dann, oder dieses Wochenende ist es dann in Portimao. Ja, auch so ein Rennen, was reingerutscht ist. Portimao wollte schon des Öfteren mal Formel 1 austragen. Es scheiterte auch oftmals am Geld. Jetzt ist es dann soweit, in dieser besonderen Saison 2020 nach 1996 endlich mal wieder in Portugal Formel 1. Es ist auf jeden Fall spannend, weil es wieder für alle was ganz Neues ist.
Und das bringt Stand jetzt 2020 natürlich einige Probleme mit beim großen Preis von Portugal. Den Teams liegen nämlich kaum Daten über die Rennstrecke vor. Sie wissen gar nicht, wie ihr Auto auf diesem Circuit funktioniert, wie sie es für das Rennen am besten abstimmen müssen. Den Trainingssessions wird damit eine ganz besondere Bedeutung zukommen. Da muss getestet, experimentiert werden und vor allem dafür ganz, ganz viel gefahren werden. Eine unbekannte Rennstrecke also, aber mit Ähnlichkeiten zu bekannteren Strecken, meint Kevin Scheuren, der dem Charme des Unbekannten einiges abgewinnen kann.
Ich freue mich drauf. Ich finde es immer toll, eine neue Strecke zu haben. Die Strecke erinnert mich ja sehr an Barcelona vom Layout. Ich hoffe, dass es nicht ganz Barcelona-esk ist, dass sich dann doch ein paar spannende Duelle ergeben. Das ist ein sehr, sehr hügelig, also geht's auch hoch und runter, aber es ist vor allem ein sehr so bumpy Track, viele Bodenwellen. Und es wurde ein neuer Asphalt drauf gemacht. Und im wahrsten Sinne des Wortes wurde einfach nur neuer Asphalt drauf gemacht, auf die Bodenwellen. Bin ganz gespannt darauf, wie das wird.
Diese Bodenwellen wurden damit ja zumindest mal nicht entschärft. Wen sieht Kevin denn auf dieser Strecke jetzt im Vorteil? Wem könnte nach allen Erfahrungswerten der Kurs besonders liegen?
Wenn das tatsächlich mit Barcelona vergleichbar ist, dann muss man ja leider fast sagen, Viva Mercedes. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ob Valtteri Bottas diese Enttäuschung vom Nürburgring weggesteckt hat. Denn es hat ihn wohl wirklich sehr getroffen, was da passiert ist. Es ist ja ähnlich so ein bisschen, natürlich anders gestrickt als 2016, als Lewis Hamilton in Malaysia seinen Ausfall hatte, als da die WM verloren wurde. Valtteri Bottas hat die WM natürlich schon weit vorher verloren. Also er wird nicht Weltmeister, aber da ist es ihm dann wohl so ein bisschen in ihn eingedrungen, dass es dann wirklich nichts mehr wird. Stellt sich dann wahrscheinlich die Frage, welcher Mercedes wird es machen? Lewis Hamilton kann den 92. Sieg feiern.
Und was tippt unser Experte basierend auf allen diesen Erkenntnissen für den Ausgang des Rennens?
Bottas holt sich die Pole Position, gewinnt das Rennen aber nicht, weil das gewinnt Lewis Hamilton. Vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Vettel dreht sich. Ich glaube auch, dass es einen prominenten Corona-Fall geben wird. Letzter wird leider Mr. Latifi.
Mehr zum großen Preis von Portugal in Portimao, der übrigens vor maximal 27.500 Zuschauern ausgetragen werden soll, hört ihr natürlich im Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Das haben wir dank der Terminvorschau des SID, des Sportinformationsdienstes unseres Partners, immer im Blick. Und klar, gibt's jetzt auch die Tipps dazu.
Ja, Bundesliga und die internationalen Ligen im Fußball, sehr klar, am Wochenende ist ein Standardprogramm.
Tennis wird gespielt in Köln, also es wird weitergespielt. Der Giro findet seinen Abschluss.
Ja, heute geht's mit 251 Kilometern zur Sache von Morbegno nach Asti. Das ist der längste Tagesabschnitt und dann folgt eine Bergetappe von Alba nach Sestriere, ehe Sonntag dann ein Einzelzeitfahren nach Mailand die Entscheidung bringen wird.
Die Vuelta nähert sich auch dem Dach der Tour. Der Col du Tourmalet wird am Sonntag Zielort der sechsten Etappe sein. Danach haben die Fahrer dann am Montag den Ruhetag und den haben sie sich dann auch wirklich hart verdient.
Im Basketball finden Pokalspiele statt, unter anderem Alba gegen Oldenburg oder Bamberg gegen Ludwigsburg.
Die HBL bestreitet ihren fünften Spieltag. Unter anderem spielt Flensburg zu Hause gegen Coburg. Und auch im Hockey gibt es den nächsten Bundesligaspieltag, den 24. mittlerweile. Und Motorsport mit Motorradrennen in Aragon und Formel 1 in Portugal runden dann diesen abwechslungsreichen Sporttag, wollte ich fast sagen. Ach Quatsch, dieses prall gefüllte Wochenende ab.
Stand jetzt also viel los am Wochenende und Stand jetzt war es das auch von uns für heute mit dieser Sendung hier auf meinsportpodcast.de für heute und für diese Woche. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht, damit ihr bestens präpariert in den verbalen sportlichen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gehen könnt und den hoffentlich auch siegreich bestreitet. Montag sind wir dann wieder für euch da.
Und abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns natürlich auch bewerten und Sterne geben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt uns gerne an Stand jetzt und natürlich auch meinsportpodcast.de.
Denn hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im ganz Speziellen. Danke für euer Interesse und bis Montag. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.